Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Max Oppel im Studio. Schönen guten Tag. Norditalien in den 60er Jahren. Bombenanschläge im Namen der Unabhängigkeit für Südtirol. Die Tochter eines deutschen Attentäters damals erzählt jetzt die Geschichte ihres Vaters in einem Podcast.
Pulverdampf dringt aus Südtirol zu uns. Es gibt auch Ermittlungen gegen Täter, die aus unserem Lande stammen. Seit dem Bombenanschlag vom 20. Oktober 1962 auf den Bahnhof von Verona behauptet die italienische Regierung, dass Deutsche an den Anschlägen beteiligt sind.
Was auch zutrifft. Allerdings erzählt der Podcast Eisernes Schweigen radikal aus Sicht des Täters. Und das wollen wir uns gleich mal kritisch ansehen hier im Kompressor. Herzlich willkommen. So, hier ist der Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. Und eigentlich wollte ich Ihnen jetzt eine schöne Atmosphäre vorspielen. Schauen wir mal, ob das noch klappt. Ich hoffe jetzt.
3, 2, 1, go! Okay.
So klingt das nämlich, wenn eine Hochhaussiedlung zur Open-Air-Galerie wird. Heute Vormittag war das am IME-Zentrum in Hannover, eine Hochhaussiedlung aus den 1970er Jahren. Sehr bekannt für Hannover auf jeden Fall, riesig und hässlich, wobei das natürlich auch Geschmackssache ist. Dort hängen in den kommenden 3 Jahren großformatige Fotos, auch um die Diskussion um das Leben in diesem Komplex voranzutreiben. Unser Landeskorrespondent in Niedersachsen, Bastian Brandau, war bei der Enthüllung dieser Fotos heute dabei. Hallo.
Hallo.
Ja, Bastian, bevor wir jetzt zu den Fotos selbst kommen, vielleicht doch erstmal zu diesem großen IME-Zentrum selbst. Mhm. Das hatte ja viele, viele Probleme in den letzten Jahrzehnten. Was unterscheidet es von den, ja, sagen wir mal, ähnlichen brutalistischen Bauprojekten, die es sonst noch so gibt in Deutschland?
Also ich würde sagen, zunächst ist es tatsächlich die Größe, wenn man da, wenn ich Leute zu Besuch habe, man geht da vorbei, dann staunen die immer, da kommt das auf einmal um die Ecke, man sieht das nicht unbedingt. Es steht wohl auf dem größten gegossenen Betonfundament Europas, das ist der Superlativ, der hier immer genannt wurde. Das wurde alles am Stück gebaut Anfang der 1970er Jahre. Es gibt im Norden und Süden, also sind gut 500 Meter Länge, hohe 22-stöckige Türme. Dazwischen gibt es aber eben auf mehreren hundert Metern auch so 4 bis 6 Geschosser mit durchaus begehrten Wohnungen damals und auch heute. Viele leben ausgesprochen gern dort aus Überzeugung, besitzen auch die Wohnungen. Und das hängt eben auch mit der Lage zusammen. Das ist, glaube ich, auch besonders. Die ist sehr zentral. Nur wenige hundert Meter sind es bis zur Innenstadt. Aber trotzdem ist man da am Fluss, eben an der IME. Die Liegewiese gegenüber ist ein beliebter Treffpunkt im Sommer. Damals aber eben sollte diese Stadt in der Stadt entstehen. Das hat es ja in vielen Orten gegeben. Aber von den Geschäften in den unteren Etagen ist eben am IME-Zentrum nichts geblieben. Und dieser Leerstand ist es, der dem IME-Zentrum in den letzten Jahrzehnten vor allem den schlechten Ruf eingebracht hat. Dort herrscht Verfall. Das schreckt viele ab. Abends da durchzugehen ist auch kein schöner Anblick. Das muss man so sagen. Einige Investoren haben da in den vergangenen Jahrzehnten angekündigt zu sanieren. Passiert ist so gut wie nichts. Also da klaffen offen leerstehende Flächen in diesen unteren Ebenen und die sind heute aber seit heute teilweise durch Fotos verhängt.
Ja, also da passiert offensichtlich was. Seit heute ist das IME-Zentrum eine Open-Air-Galerie gewissermaßen. Was sind denn das für Bilder?
Also es sind Bilder des Fotografen Uwe Stelter aus Hannover, 8 Meter hoch, die meisten 6 Meter breit. Das sind dann also Hochformate. Es gibt auch ein Querformat und es sind Fotos von Hannover, aus Hannover, die so ein bisschen in die Irre führen. Stelter sucht sich da Orte und Perspektiven, die an andere Städte erinnern und beschriftet dann diese Fotos dementsprechend. Das wird dann als Postkarte verkauft und wer so eine Postkarte hier in Hannover zum ersten Mal sieht, denkt dann zunächst, aha, da wird jetzt hier also eine Karte aus New York oder Sofia verkauft, irgendwie ein bisschen komisch. Und erst beim zweiten oder dritten Blick erkennt man dann, dass es ein Motiv aus Hannover ist. Und auch die Menschen in Hannover, die wissen oft gar nicht, wo das ist, weil das eben eine besondere Perspektive ist, die der Stelter da einnimmt. Ja, und am IME-Zentrum wurde heute, man konnte es auch hören in dem Ton vorhin leicht, wurde gerufen, da hängt jetzt ein Bild mit der Aufschrift Monaco. Und das ist eben ein Wohnblock davor Wasser, der durchaus an Monaco erinnern könnte. Ich weiß nicht genau, ob die Monegassen mir das so durchgehen lassen würden. Aber es ist eben ein Bild des IME-Zentrums selbst und dessen Architektur, die erinnert durchaus an französische Siedlungen, finde ich auch. Aha. Daneben hängt jetzt hier zum Beispiel Shanghai. Das ist ein Ausschnitt, auf dem das INI zu sehen ist. Das ist eine Hirnklinik in Hannover. Die ist von der Architektur, einem Gehirn nachempfunden, gläserne Architektur. Dahinter der Fernsehturm könnte auch Shanghai sein, sagt Stelter. Außerdem noch Chicago. Das ist dann hier die Hochstraße hinter dem Hauptbahnhof und die Hochhäuser dort. Und dann kommt noch Venedig. Es gibt in Hannover tatsächlich die katholische Kirche St. Clemens, die im 18. Jahrhundert hier von einem italienischen Architekten gebaut wurde. Kennen auch wenige. Und die könnte wirklich in Florenz oder auch in Venedig eben stehen.
Also im Prinzip in Hannover selbst Werbung für Hannover. Nun soll ja die Installation eben die Zukunft beleuchten, die Diskussion darüber anregen, was man aus dem E-Mail-Zentrum machen kann. Gelingt das damit?
Ja, also die Hoffnung, die ist da, würde ich sagen, und die ist auch Motor dieses ganzen Kunstprojekts, Seiten insbesondere der Hausverwaltung und der dahinterstehenden Kleineigentümer, mehrere hundert sind es, und des Großeigentümers. Und ja, genau, das ist der Hintergrund, warum Geschäftsführer Thorsten Jaskulski der KDR Immobilien GmbH hat das heute auch nochmal gesagt, warum die eben bei dem Projekt dabei sind.
Eine Diskussion, dass das E-Mail-Zentrum wieder in den Mittelpunkt des Interesses der Kommune gerät, dass das ein Teil der Stadt ist, ein Teil des Stadtbezirks, und dass wir hier eventuell positive Ansätze auch für Kunst und Kultur setzen können.
Ja, es gab und gibt immer mal wieder Kunstaktionen am E-Mail-Zentrum, derzeit zum Beispiel auch eine Graffiti-Galerie an so einem Durchgang, aber auch die konnten bisher nicht diese Frage beantworten, um die eigentlich alles geht. Wie kann diesem Leerstand und dem Verfall entgegengewirkt werden? Wie kann das ein schönerer Ort werden? Es gab immer mal wieder die Hoffnung, also es ist ein Privatunternehmen, wenn man so will, nichts Öffentliches. Es gab immer mal wieder die Hoffnung, wenn die Investoren mal wieder aufgegeben hatten, die Stadt könnte da einsteigen. Die winkt aber ab angesichts enormer Kosten. Es ist eher andersrum. Zuletzt ist die Stadt dann noch mit Büros, die sie hatte, im E-Mail-Zentrum ausgezogen. Ja, und dieses Projekt, das ist sicher nochmal ein Aufruf zum Dialog angesichts des laufenden vorläufigen Insolvenzverfahrens im Moment. Ja, und dafür muss man sagen, ist zumindest der Ort gut gewählt. Viele werden dort vorbeigehen, eine vielbefahrene Straße und Kreuzung fahren. Die Straßenbahn ist da, und insbesondere am Abend und am Wochenende sind im Ausgehstadt der Linden da viele Menschen unterwegs. Gerade wenn jetzt das Wetter wieder besser wird, da werden viele Tausende die Fotos sehen, und einige werden sicher auch darüber diskutieren.
Das ist, sagen wir mal, so ein verhaltener Optimismus. Also ich meine, Kultur ist in dem Zusammenhang natürlich immer gut, aber wie finanziert sich jetzt das Ganze? Was gibt es da für Aussichten?
Also die Kunstaktion jetzt, die finanziert sich selbst durch Werbung, auch ein interessanter Aspekt. Also einige Bilder werden immer zu sehen sein von Stelter. Es gibt auch, wird zwischenzeitliche Überhängungen geben durch andere Kunstwerke mit den Museen. Da wird hier zusammengearbeitet. Einige Flächen sind aber auch vermietet, werden vermietet an Leute, die dort werben. Und so finanziert sich diese Installation selbst. Also neben den Bildern wird bald Werbung hängen, weit sichtbar am E-Mail-Zentrum hier in Hannover.
Dann schauen wir mal, ob sich dann Investoren oder Ähnliches findet. Open-Air-Kunst gegen den Leerstand im E-Mail-Zentrum. Ab heute eben Fotos von Uwe Stelter zu sehen. Weitere Ausstellungen sind geplant. Ja, und von dort hat Bastian Brandau für uns berichtet. Ich bedanke mich.
Bis bald.
In Verona in Norditalien gab es 1962 einen Bombenanschlag auf den Bahnhof. Und dahinter steckten Rechtsextremisten, die ihre Taten im Namen des Kampfes für die Unabhängigkeit Südtirols von Italien begingen. In dem Podcast Eisernes Schweigen erzählt jetzt Traude Bünger, die Tochter eines deutschen Attentäters, ihre Geschichte.
Es geht um einen Bombenanschlag in Italien. Bei dem wurden Menschen verletzt. Und einer ist an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Einer der Täter, von denen hier die Rede ist, ist mein Vater.
Ja, so also der Beginn des Podcasts Eisernes Schweigen, seit kurzem in der ARD-Audiothek abrufbar. Und Kompressor-Kollege Matthias Dell hat ihn sich angehört. Hallo.
Hallo.
Ja, Matthias, was genau war denn das Motiv für diesen Bombenanschlag auf den Bahnhof in Verona 62? Also einigen Hintergrund habe ich ja erzählt, aber genauer, denn immerhin ja, ist auch ein völlig unbeteiligter Mensch gestorben.
Genau, das ist tatsächlich ein wirklich sehr unbekanntes Kapitel der Geschichte des deutschen Rechtsterrorismus. Es ist ja sogar schon der Anschlag 1980 auf den Bahnhof in Bologna, wo damals 85 Leute gestorben sind, relativ unbekannt, sage ich mal. Aber dieses Kapitel tatsächlich noch stärker. Das hat damit zu tun, dass Südtirol nach dem Ersten Weltkrieg zu Italien gekommen ist, nicht zu Österreich, und eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg da verblieben ist und es da eine deutsche Mehrheit gab und dementsprechend das damals als Freiheitskampf, auch ein bisschen als Ersatzkampf praktisch für die verlorenen Ostgebiete, wie das ja im Revanchisten Deutsch des Westens dann nach dem Zweiten Weltkrieg hieß. Und genau, und da ist eben, das war vor allem eine heiße Phase Ende der 50er bis Anfang der 70er Jahre, und da ist eben der Vater von der 1975 im Rheinland geborenen Traudel Bünger verstrickt. Literaturwissenschaftlerin ist sie, Autorin und Programmleiterin bei der Lit Cologne.
Also diese politische Gewalttat als Familiengeschichte, der Titel Eisernes Schweigen, sagt es eigentlich schon, dass der Vater eigentlich nie darüber sprechen wollte oder auch nie gesprochen hat. Wie bringt der Podcast ja, überhaupt dann die Vergangenheit zum Sprechen? Muss sie das dann erledigen?
Genau, das ist die Voraussetzung. Der Vater stirbt 2016, hat darüber nie gesprochen. Und was dann das Tolle und Beeindruckende an dem Podcast ist, dass er halt diese Geschichte recherchiert. Dafür auch zum Beispiel mit dem Politikwissenschaftler Gideon Botsch einen ausgewiesenen Experten hast, der so ein bisschen was über den Hintergrund erzählen kann und vor allen Dingen aber ganz viel Material zusammenträgt. Also nicht nur Aktennotizen, sondern auch, wir haben es ja am Eingang der Sendung gehört, Rundfunkberichte von damals oder eben sogar auch den Mitschnitt eines Prozesses, der Anfang der 60er Jahre in der DDR einem der drei Attentäter, also dem Kollegen von Traudl Büngers Vater, gemacht wurde. Der hatte nämlich auch noch gegen die Mauer Bombenanschläge versucht zu unternehmen. Dann hat die DDR das alles super recherchiert, also die Stasi, aber das dann propagandistisch so ausgeschlachtet, dass es der Bundesrepublik im Kalten Krieg wiederum relativ leicht fiel, das abzutun. Italien hat das ernster genommen, da war ja auch das Opfer. Dadurch kam das dann irgendwann Jahre später doch in die Bundesrepublik zurück als Prozess, denn der Vater ist tatsächlich dafür dann zweimal sehr spät in Untersuchungshaft gesessen, aber nie wirklich verurteilt worden. Das hat auch mit Revisionen zu tun. Da gibt es auch eine Geschichte, auch recherchiert mit Originalkorrespondenz zwischen dem österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky und dem deutschen Justizminister Hans-Jochen Vogel, wo sogar versucht wird, rechtsstaatlich sehr bedenklich Einfluss zu nehmen, dass das Verfahren nicht zustande kommt. Genau, und der Vater kommt dann da praktisch davon. In Italien ist er hart verurteilt worden, aber weil er da nicht war, passiert ihm nichts und genau, und wird eigentlich nie dafür wirklich belangt.
Und wie gelingt es jetzt, Bünger, dieses ja sehr persönliche Material auch in diesen Podcast einzubauen? Wie geht sie damit um?
Ja, manchmal fand ich das problematisch, etwa wenn zum Beispiel Aktenmaterial des Stasi-Chefs Erich Mielke, wo es eben über diese Anschläge des Mittäters da in der DDR ging, wo das erforscht wurde und wo das dann so eingesprochen wird, wie Mielke eventuell gesprochen haben soll. Das klingt dann so.
Erich Mielke, der berüchtigte Leiter der Stasi, macht die Ermittlung zur Chefsache und fasst die Ergebnisse persönlich für Albert Norden zusammen.
Berlin, persönlich, Strengeheim. Lieber Genosse Norden, beil Ihnen der Bericht über das Ergebnis der Untersuchung und Aufklärung der in der Hauptstadt der DDR durchgeführten Sprengstoffanschläge.
Also da fragt man sich wirklich, was das soll, weil das so eine schlechte Mimikrie ist. Das klingt noch nicht mal nach Mielke. Und man fragt sich auch, warum soll jetzt eine Aktennotiz in diesem Dialekt oder diesem Sprachton eingesprochen werden. Ähnlich ein bisschen schwierig fand ich auch, wie sie so Kindheitserinnerungen dann rekonstruiert. Die haben so einen märchenhaften Ton, sie mit ihrer Mutter über den schweigenden Vater. Was es aber auch gibt, ist zum Beispiel den Onkel, Zwillingsbruder des Vaters, selber mit der dritte Mann neben diesem Mittäter beim Anschlag in Verona. Der lebt noch und mit dem spricht sie auch. Und da ist nur das Problem, dass er sich an viele Sachen überhaupt nicht mehr erinnern kann oder zumindest vorgibt, das zu tun. Ich habe das meiner Collage so ein bisschen zu verdichten versucht.
Das weiß ich nicht, du. Das weiß ich nicht.
Naja, ich weiß auch nicht, was da habe ich vergessen, ne?
Ich weiß gar nicht mehr, wer die Zeit zu mir vorbereitet hat. Sowas hat er mir nie gesagt und auch nicht angedeutet.
Da kann ich mich an keine Einzelheiten erinnern.
Tja, warum? Ich weiß nicht mehr.
Gedächtnisschwund.
Wie man zu dem gleichzeitig gibt Sachen, die er sehr genau weiß. Auch Bünger erzählt selber über ihren Vater, dass er Sachen sehr genau gewusst hat, der sich auch nicht erinnern konnte. Das ist ja auch nicht ganz untypisch für rechte Gewalttäter oder auch, wie wir gerade heute ja sehen, in Halle im Prozess Björn Höcke, der auch plötzlich gar nicht mehr weiß, was er alles über die Geschichte weiß. Genau, und das ist ein bisschen problematisch, weil es halt so stehen bleibt und weil sie damit irgendwie nicht markiert, dass sie ihn wenigstens mal versucht hat, dazu fragen, was das soll, was dieses Theater soll, dass sie da auch irgendwie praktisch eigentlich eher an Wert verliert, weil man, wenn man denkt, wenn er so selektiv auf diese Fragen antwortet, stimmen denn die anderen Auskünfte oder sind die nicht auch taktisch, um sein Bild im Nachhinein eben anders darzustellen, als es ist? Also dieses Harmlosigkeitstheater vom Onkel, das hätte man irgendwie mal ein bisschen durchbrechen müssen.
Da könnte es natürlich sein, dass die Familie eben doch ein bisschen befangen ist. Was bleibt als Fazit dieses Podcasts? Also interessant, aber doch gemischt?
Genau, und ich finde gerade der Hinweis, dass diese Befangenheit, die ist natürlich einfach ein Problem, muss man sagen. Auf der einen Seite kann man sagen, es ist auch schwer, hat man Verständnis, das ist der eigene Vater, der einen Attentat begeht, bei dem ein Mensch stirbt, dessen Name auch immer abgekürzt wird auf Gaspare E., was ja eigentlich nach der Erfahrung der Anschläge von Hanau zum Beispiel und Halle klar ist, man soll die Namen sagen, damit die Opfergeschichten stärker einen Raum bekommen. Und den Namen Gaspare R. Senn findet man auch im Internet. Auch ein bisschen merkwürdig, warum sie das nicht macht. Also es hätte auch Möglichkeiten gegeben, da drumherum noch mehr zu erzählen und aus dieser persönlichen Verwicklung rauszukommen, weil ich glaube, dass die dann schon relativ viel bremst, neben der ganzen Sache, die sie gut recherchiert hat. Und am Ende das Fazit auch, war ich nicht ganz sicher, ob jetzt der Begriff des Elefanten im Raum als etwas, was dieses Schweigen bedeuten soll, der richtige ist. Wir können ja kurz reinhören.
Weil ich diesen Elefanten gespürt habe. Ich glaube, ich habe immer gespürt, dass es ihn gab. Und es geht noch weiter. Nicht nur meine Familie hat den Elefanten im Raum nicht gesehen. Unserem Land ging es ganz ähnlich.
Also da wird praktisch die eigene Opfergeschichte in dieses Landes geweiht. Und wenn man jetzt auch, was der Podcast selber stellenweise erklärt, wie aktiv das verdrängt wird und bekämpft wird, auch politisch, dass man eben über rechte Gewalt nicht so redet, dann kann man nicht so richtig vom Elefanten im Raum sprechen, finde ich. Mhm. Und da merkt man, dass gerade dieses, wenn es das der Grund ist, dieses damit verbunden sein, auch zum Beispiel über das Leiden der Mutter an der Seite dieses Vaters wird relativ wenig erzählt. Das wären ja alles Möglichkeiten gewesen, stärker weg vom Täter zu kommen und irgendwie eigentlich was über die eigene Geschichte, aber dann eben sehr ernst zu erzählen.
Also schon spannendes, interessantes Thema, aber eben in der Umsetzung doch auch noch Luft nach oben. Der Podcast Eisernes Schweigen zu finden in der ARD Audiothek. 8 Folgen insgesamt. Ja, und gleichzeitig hat Traudl Münger auch noch unter demselben Titel ein Buch rausgegeben bei Kiwi. 380 Seiten, meine ich, in der gedruckten Ausgabe. 24 Euro, wenn man das lieber nachlesen möchte. Matthias Dell, herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christiane Abelein.
Die Schriftstellervereinigung Pen America hatte eigentlich in wenigen Tagen eine Preisverleihung geplant. Doch vor kurzem hatten 30 Autorinnen und Autoren ihre nominierten Werke zurückgezogen. Sie kritisieren, das US-amerikanische Pen-Zentrum habe es versäumt, palästinensische Schriftsteller im Gazakrieg zu schützen. Nun ist die Übergabe der Auszeichnung komplett abgesagt. Vom Pen heißt es dazu, man respektiere, dass die Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihrem Gewissen gefolgt seien, bedauere aber sehr, dass man deren außergewöhnliche Arbeiten nicht ins Rampenlicht stellen könne. Einige Autorinnen und Autoren werden dennoch geehrt, aber abseits der feierlichen Zeremonie. Zum Welttag des Buches sind die Nominierungen für den Deutschen Sachbuchpreis bekannt gegeben worden. Die 8 Bücher behandeln Themen wie den Kampf gegen den Klimawandel, Herausforderungen für die Freiheit und Demokratie oder den jahrzehntelangen Teufelskreis der Gewalt im Nahen Osten. Der Sprecher der Jury, der Journalist Stefan Koldehoff, erläuterte hier im Deutschlandfunk Kultur, dass die Aktualität der Themen für die Erstellung der Shortlist nicht im Vordergrund steht.
Es geht schon auch um die Qualität der Recherche, um die Frage, ist eine eigene Idee zu diesem Thema vorhanden, wird das gut dargelegt und letztlich auch, wir sind der Deutsche Sachbuchpreis, nicht der Deutsche Fachbuchpreis. Also es geht nicht um akademische Auseinandersetzungen, sondern um Auseinandersetzungen, die ein allgemein interessiertes Publikum auch nachvollziehen kann.
Der Sprecher der Sachbuchpreisjury, Stefan Koldehoff, auch Mitarbeiter beim Deutschlandradio. Unser Sender ist Medienpartner des Preises. Das Deutsche Nationaltheater in Weimar hat eine eindrucksvolle Geschichte. Einst von Goethe als Hoftheater gegründet, diente es auch als Sitzungsort für die Nationalversammlung der Weimarer Republik. Ab Sommer 2025 wird das Theater erstmals von einem Team geleitet. Wie die Thüringer Staatskanzlei mitteilte, übernehmen 3 junge Kunstschaffende. Valentin Schwarz wird Chefregisseur. Der Österreicher hatte mit seiner umstrittenen Inszenierung des Rings der Nibelungen bei den Bayreuther Festspielen 2022 für Aufmerksamkeit gesorgt. Der international arbeitende Regisseur Dorian Dreher übernimmt die Funktion des Operndirektors und der Dramaturg Timon Janssen vom Theater Basel wird Schauspieldirektor. Nordkoreanische Illustratoren und Grafikdesigner haben offenbar an der Produktion für US-Zeichentrickstudios mitgewirkt, ohne dass die Unternehmen davon wussten. Das berichtet der Fernsehsender CNN, nachdem ein US-Forscher entsprechende Dokumente auf einem Computerserver in Nordkorea entdeckt hatte. Es handelt sich um Zeichnungen für bisher unveröffentlichte Episoden von beliebten amerikanischen Zeichentrickfilmen. Noch ist laut CNN unklar, wie die Dateien angesichts der strengen Abschottung des nordkoreanischen Internets dort gelandet sind.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Das Stadttheater Plauen-Zwickau ist mittendrin in aktuellen zeitgeistigen Debatten, teilweise in Konfrontation mit einem Publikum, das eben nicht so sehr zeitgeistig queer oder gar woke tickt. Das ist spannende Kulturarbeit in teilweise AfD-dominierter Provinz. Sprechen wir gleich mit dem Intendanten drüber. Max Oppel weiter im Studio. Hallo. Zeit für unseren Blick auf besondere Orte der Kultur und Subkultur abseits der Metropolen, in Gegenden also, wo das kulturelle Angebot eher bescheiden ist oder auch mal erkämpft werden muss. Letzte Woche haben wir das Schambrowski in Erfurt vorgestellt, heute das Stadttheater Plauen in Zwickau. Ein Kulturort, der überregional immer wieder in die Schlagzeilen geraten ist, weil er den Konflikt mit der lokalen Politik nicht scheut. Die AfD ist bekanntlich einflussreich in dieser Ecke und fordert da schon mal Neutralität vom Theater. Und Generalintendant ist Dirk Löschner. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Löschner, Sie sind ja erst seit der Spielzeit 22/23 in Plauen-Zwickau. Welche Art von Theater machen Sie da und wie würden Sie die ja eben beschriebenen Konflikte mit der Lokalpolitik beschreiben?
Naja, wir sind das Stadttheater mit immerhin 5 Sparten an beiden Standorten, also eben nicht nur in Zwickau, sondern auch in Plauen. Das sind beides Kreisstädte im Südwesten Sachsens und sie liegen nicht so weit auseinander, sodass es seit 2000 ein gemeinsames Stadttheater gibt. So, das ist das eine, das ist die Struktur und das, was inhaltlich passiert, da versuchen wir ein möglichst breites Angebot, vielfältiges Angebot an Theater, von Musik bis Sprechtheater, Ballett, junges Theater, Konzert zu machen und das mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Naja, und wir versuchen natürlich auch immer wieder den Finger dahin zu legen, wo es ein bisschen wehtut, wo gerade diskutiert wird, ohne dabei unbedingt jetzt ständig den Pädagogen rauszuholen.
Und wo tut es gerade weh?
Naja, das Thema Geschlechtergerechtigkeit ist schon ein großes Thema. Und natürlich vor allen Dingen aber die Frage des Umgangs damit. Also wie macht man sich das bewusst? Wie darf man oder wie möchte man das thematisiert bekommen? Und ja, viele möchten halt gar nicht darüber sprechen oder gar nicht daran erinnert werden, dass das ein Thema ist. Und gerade in Sachsen, alle Statistiken zeigen das, ist das ein Thema. Also tun wir das auch.
Sie meinen aber jetzt im Besonderen, dass im vergangenen Jahr der Stadtrat Zwickau beschlossen hat, das Gendern bei seinen Eigenbetrieben zu verbieten. Sie haben sich aber nicht daran gehalten. Was hat das für Reaktionen ausgelöst?
Ja, die Reaktionen waren sehr unterschiedliche, vor allen Dingen natürlich in den sozialen Medien. Wir haben sehr viele Reaktionen bekommen und ungefähr hälftig sehr positive, mutmachende, sehr uns zugeneigte und sehr, sehr ablehnende bis beschimpfende, bis bedrohende etc. Also das ist so der übliche Kanon inzwischen. Wenn es ein bisschen Themen berührt, die von der Politik gerne genutzt werden, um sich zu positionieren. Und dazu gehört ja das Thema Gendern unbedingt.
Ja, wobei ich mir Gendern im Theater jetzt auch nicht so einfach vorstelle. Also wollten Sie tatsächlich konsequent oder tun Sie das in Ihren Stücken gendern?
Nein, natürlich nicht. Ja. Das ist etwas, was tatsächlich zu den Mythen gehört, die AfD da gerne aufbaut, als würden wir jetzt anfangen, bei Goethe und Schiller zu gendern. Das ist natürlich albern. Das macht niemand und war auch nie die Idee. Nein, wir gendern in unseren Publikationen. Das heißt, wir sprechen unser Publikum ja an in unseren Publikationen, in unseren Programmheften, in unserem Spielzeitheft, in unseren monatlichen Liporellos, auf den Homepages, Medien etc. Klar. Und das machen wir in Form des Genderns.
Das ist dann quasi ziviler Ungehorsam, auch wenn Sie von der Landesregierung bzw. von der Lokalpolitik abhängig sind. Also sind Sie so eine Art
Rebellen? Darf ich gleich widersprechen? Das ist nicht ziviler Ungehorsam, sondern künstlerische Freiheit. Und das ist ein wichtiger Punkt bei der ganzen Diskussion. Ich hatte das auch sehr frühzeitig den Fraktionen des Zwickauer Stadtrates deutlich gemacht, dass wir nun mal als Theater die künstlerische Freiheit für uns beanspruchen können und das auch tun werden in dem Zusammenhang. Das heißt, uns wird man das Gendern nicht verbieten können. Und der Versuch, ja, der hat dann dazu geführt, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung da das auferlegt wurde. Bei uns blieb es beim Appell. Nun, die künstlerischen Entscheidungen trifft hier immer noch der Intendant.
Natürlich. Das ist ja auch nur eins der vielen Themen, denke ich. Nun haben wir erfahren bei der Anfrage, dass Ihre Pressesprecherin zum Beispiel gesagt hat, es ist aber gar nicht so einfach, wie es oft dargestellt wird. Also praktisch Rebellenensemble gegen AfD-Lokalpolitik. So einfach ist es tatsächlich nicht, oder?
So einfach ist es nicht, ne. Wenn man sich allein anschaut, welche Genese dieser Beschluss im Zwickauer Stadtrat gemacht hat, dann muss man sich ein bisschen wundern, weil er ist von der AfD eingebracht worden, bereits im November 22. Also da waren quasi gerade unsere neuen Medien mit dem Corporate Design draußen, unsere Homepage online, da das Theater hat zwar schon seit 2018, 19 gegendert, aber das hat noch keiner mitbekommen irgendwie. Mhm. Als wir mit dem neuen Corporate Design draußen waren, fiel das plötzlich auf und dann kam dieser AfD-Antrag im Stadtrat. Dann haben ihn aber hat sich die CDU-FDP-Fraktion sich den zu eigen gemacht und hat ihn etwas verändert. Das wurde ewig diskutiert. Also man hat ganz viel Zeit mit dem Thema verbracht, ohne allerdings einmal mit uns darüber zu reden und über das eigentliche Inhaltliche dabei. Sondern es ging immer irgendwie, was darf man, was darf man nicht. Ja. Und am Ende ist es ein Beschluss dieses CDU-Antrages geworden, der eine breite rechte Mehrheit hatte, von der AfD und noch weiter rechts außen bis in die SPD-Fraktion hinein.
Ja.
Das muss man zum einen sehen und zum anderen muss ich sagen, wir haben auch AfD-Mitglieder bei uns im Aufsichtsrat. Auch im Aufsichtsrat ist ein Großteil der Mitglieder gegen das Gendern aufgetreten. Aber im Übrigen gibt es keine inhaltliche Einmischung von keinem Aufsichtsratsmitglied und auch die Klarheit, dass die künstlerische Entscheidung bei der künstlerischen Leitung liegt, wurde nicht beanstandet.
Insofern, von keinem im Aufsichtsrat. Ja, insofern ist vielleicht diese Kontroverse ja auch einfach ein Abbild dessen, was im ganzen Land eben auch diskutiert wird durch mehrere Parteien bis weit in die bürgerliche Mitte. Sie haben ja diese Jugendsparte an Ihrem Theater ins Leben gerufen. Die wurde dann beim Wildwechsel-Festival auch überregional bekannt. Da gab es ja ein Stück einer queeren Theatergruppe namens Lecken. Das war provokativ sexuell getextet, dieses Stück, und wurde dafür auch kritisiert, wiederum von allen möglichen Seiten und dann aber aus Kostengründen auch gar nicht realisiert. Wie hat sich jetzt das Jugendtheater von dieser Geschichte, von diesem kleinen Skandal erholt?
Naja, unsere neue Sparte lebt ja nicht von diesem einen Festival, sondern hat ja ganz vielfältige Aktivitäten, Inszenierungen, die auch sehr erfolgreich überall laufen in Städten bei uns. Aber natürlich war das schon ein Meilenstein der negativen Art, weil wir haben so viel negative Aktivität auf rechten und ganz rechts Außenseiten bekommen auf diese Ankündigung hin, dass dieses Stück im Festival vertreten sein wird, sodass wir dann erst recht dieses Stück natürlich zeigen wollten, aber es dann leider aus finanziellen Gründen neben anderen Teilen des Festivals absagen mussten, weil einfach der, und da hat wiederum die regionale Seite gar nichts mit zu tun, der Ostbeauftragte des Bundes seine Zuschüsse, die fest zugesagt waren, kurz vor dem Festival abgesagt hat.
Insofern würde ich da auch gerne mal nachhaken. Sie sagen ja immer weit von rechts oder rechter Rand, aber das sind ja durchaus auch Dinge, die auch sonst vielleicht Anstoß erregen können. Ne? Also einfach aus, was man früher vielleicht Sitte und Anstand genannt hätte, was heute natürlich extrem altmodisch wirkt in dem Kontext. Aber wie stellen Sie denn sicher, dass Sie eben auch Ihr etwas konservativeres Publikum eben nicht verlieren mit vielleicht auch überdrehten Texten und Stücken?
Ja, also es ist ja nicht so, dass wir von früh bis abends solche Stücke spielen. Ich finde, ein Festival muss auch etwas Herausgehobenes sein, muss auch mal ins eine oder andere Extrem oder über den Tellerrand hinausschauen dürfen. Und genau das war da beabsichtigt. Im Übrigen gab es zwei Jurys, die das Stück ausgesucht haben, nämlich zum einen eine Expertenjury und dann eine Jugendjury, die sich speziell dieses Stück besonders gewünscht hatte. Mhm. Das Stück nicht einzuladen, wäre dann quasi eine Art Anstandszensur gewesen. Das ist wirklich etwas, was nach 19. Jahrhundert riecht. und heute nicht mehr notwendig sein sollte. So viel Bandbreite sollte man schon auch hier möglich machen. Im Übrigen ist unser Spielplan, wie gesagt, sehr breit aufgestellt und da findet jeder, auch der eher konservativ gepolte, genügend, woran er sehr viel Freude haben kann.
Also gewisse Kämpfe müssen Sie aber trotzdem austragen, vielleicht auch im, richtig, ich nenne es jetzt mal, provinzielleren, eher als jetzt in Berlin-Mitte oder so. Im Moment läuft ja sehr erfolgreich bei Ihnen Über Menschen von Juli C. Mhm. Also da können sich offenbar schon viele Menschen drauf einigen. Also insgesamt, ja. Herr Löschner, sind Sie mit Ihrem Publikum zufrieden? Sind Sie mit Ihren Arbeitsmöglichkeiten dort zufrieden?
Ja, die Arbeitsmöglichkeiten können immer besser sein, sowohl was die Räume, aber vor allen Dingen was die personelle Situation betrifft. Das Theater ist schon ganz schön klein gespart worden in den letzten Jahrzehnten. Aber was das Publikum betrifft, bin ich wirklich hochzufrieden, weil man sehr viel zurückbekommt. Es ist ein emotional sehr ansprechbares und auch reaktionsfreudiges Publikum, was sehr gerne sich inspirieren lässt, sich mitnehmen lässt, auch mitdiskutiert, miterlebt. Also da bin ich ganz froh, wirklich.
Das höre ich sehr gerne, denn das ist ja eben auch so wichtig, diese Kulturarbeit eben nicht in den Metropolen. Der Generalintendant am Theater Plauen-Zwickau, Dirk Löschner, innerhalb unserer Reihe Orte der Kultur hier im Kompressor. Ich bedanke mich für das Gespräch und alles Gute für Sie.
Sehr gern.
Gehört im Deutschlandfunk Kultur. Die Cracksüchtigen von Paris leben in einer düsteren Gegend direkt am Pariser Stadtring in der Nähe von Porte-la-Chapelle. Dealer, Prostituierte, Missbrauch, Polizeirazzien, alles was man sich so vorstellen kann und leider auch muss. Dorthin ist der Comic-Künstler Constantin Zatupo gegangen, hat mehrere Monate in der Drogenszene verbracht und seine eigenen Erfahrungen für eine fiktive Geschichte genutzt. Am Hügel heißt sein neuer Comicband und das Besondere dabei ist, dass der gesamte Erzähltext als Rap geschrieben wurde. Herzlich willkommen im Studio.
Danke, hallo.
Constantin Zatupo, Sie stammen ja aus Moskau ursprünglich, sind vor gut 10 Jahren zum Studium dann nach Berlin gezogen. Was hat Sie denn eigentlich nach Paris und noch dazu in dieses Obdachlosenzeltlager der Crack-Süchtigen verschlagen?
Ich wollte eine Grafikreportage über Arbeit einer Schadenminimisierungsstelle machen. Aber damals schon alle mir gesagt, das aktuellste Thema ist Colin de Crack, Crackhügel am Nord der Paris.
Also Sie wollten sich sozial engagieren und da hat man Sie gleich an die cracksüchtigen Gegend verwiesen.
Ja.
Ja. Und dann haben Sie dort also Sozialarbeit geleistet?
Ja, ich habe begonnen mit dieser Organisation auch arbeiten als Freiwilliger.
Und da haben Sie eben cracksüchtige kennengelernt oder die Drogenszene an sich kennengelernt?
Ja, das war überall eigentlich.
Und wie sind Sie mit denen ins Gespräch gekommen? Denn eigentlich ist es ja nicht ganz so einfach, oder? Da Leute zu wirklich kennenzulernen.
Ja, jein. Das war ziemlich einfach. Die Leute waren ziemlich offen. Später habe ich auch ein Hilfszentrum für Cracksüchtige, Crack-Konsumente besuchen. Dort waren ziemlich offene Leute, ziemlich ruhige.
Offen? Also Sie meinen, die haben dann gleich über ihre Situation gesprochen?
Ja, ziemlich, ja. Nicht alle, aber einige, ja.
Und dort haben Sie verschiedene Menschen kennengelernt, die Sie als Vorbilder für Ihr Comic genommen haben?
Ja, besonders, ich möchte auch erzählen, ich habe einen jungen Mann gesehen, der hat was murmelt. Ich habe verstanden, dass der ein Rap oder Freestyle probt. Und damals habe ich damit inspiriert und ich dachte, dass diese Person soll in meinem Buch sein.
Also das ist ja ein sehr hartes Pflaster, ne? Dieses Zeltlager. Und ihre Hauptfiguren Charles, Melanie und Farida gehen alle sehr auf eigene Art mit der Cracksucht um. Wie ist denn Ihr Eindruck? Kann man diese Abhängigkeit von Crack überhaupt wieder loswerden? Kann man das schaffen, davon wegzukommen?
Ja, es ist ziemlich schwer. Es gibt keine Behandlung dagegen.
Sie haben das Ganze ja in dieser Rap-Form aufgeschrieben und sie haben die Bilder sehr, sehr dunkel gehalten. Ab und zu gibt es ein bisschen Farbimpressionen dabei, also rosa oder blaue Töne. Also haben Sie das als Hoffnung wahrgenommen dort? Also dass die Menschen trotz der ganzen dunklen Situation ein bisschen Farbe wieder in ihr Leben bringen wollen, dass sie etwas verändern wollen, oder?
Ja, ich habe viel daran gedacht. Ich habe meine Skizzen und schon Originalen für meine Kontakten im Bereich Schadenminimierung gezeigt und sie alle gesagt, das ist zu romantisch bei dir. Es ist zu poetisch. Es ist viel harter. Es ist noch harter, als ich gezeichnet habe. Mhm. Und ja, ich eigentlich möchte eine Hoffnung. Und die Änderung des Buches ist ziemlich offen. Aber ich glaube, dass Leser so verstand, dass die Melanie, junge Frau, geht raus von dieser Situation.
Mhm. Dass sie es vielleicht schafft, den Absprung.
Ja.
Der Comic-Künstler Constantin Satypo und sein Band Colin am Hügel über die Pariser Drogenszene am Nordrand der Stadt. Erschienen im Avant Verlag, kostet 24 €. Ich bedanke mich.